Ich spreche noch ein Gebet und dann bitte. Jesus Christus, habe Dank, dass du bei uns bist und lass uns erleben, welch ein guter Gott du bist und dass du es gut mit uns meinst. So segne uns, segne die Predigt und ja, lass uns mit dir in den Alltag starten. Amen. Genau, müsst mir, ob ihr mich gut hört, müsst ihr mir ein Zeichen geben.
Ja.
Besser, sehr gut. Genau, Freunde machen, nicht Freunde finden, Freunde machen. So heute das Thema sein. Bin ein bisschen abgewichen von den Predigtexten, die vorgeschlagen wurden. Ich hoffe, das ist für euch okay. Drei Freunde wohnen zusammen in einem Dorf, hier in der Uckermark. Und die wachsen zusammen auf und sind dicke, enge Freunde. Und werden natürlich älter, finden Frauen und kommen auf die Idee, ein Haus zu bauen. Nicht alle drei eins, sondern der erste Freund baut ein Haus. Und wie es sich gehört, kommen natürlich die anderen beiden vorbei und helfen, wo sie können, was sie können. Nach einer Zeit baut der zweite auch ein Haus. Und wie es sich gehört, kommen die anderen natürlich auch und helfen. Freunde, die sich unterstützen. Und jetzt ist der dritte Freund an der Reihe. Er kam in die glückliche Situation, dass er sich ein Haus im Dorf kaufen konnte, was natürlich alt war und was er komplett sanieren musste. Und hat natürlich gehofft, dass seine Freunde vorbeikommen. Aber bevor er überhaupt fragen konnte, kam die Frau des ersten Freundes und sagt: Denke nicht, dass mein Mann dir helfen kann. Wir haben jetzt Familie, wir haben Kinder, er hat keine Zeit, er muss zu Hause sein. Dreht sich um, marschiert ab. Vielleicht zur gleichen Zeit die Frau des zweiten Freundes: Denke nicht, dass du dich drücken kannst. Dein Freund hat sich ein Haus gekauft, er hat uns geholfen, du hilfst ihm. Keine Widerrede. Er hatte vielleicht gar nicht vor, zu widersprechen, hatte den Gedanken, gar nicht fernzubleiben, aber sie hat es gleich klargestellt: Du gehst dahin. Diese Geschichte, dieses Erlebnis hat mich erinnert an den Predigtext von heute, nämlich aus Lukas 16, die Verse 1 bis 9. Der ungerechte Verwalter. Dort steht: Dann wandte sich Jesus zu seinen Jüngern zu, den Männern und Frauen, und erzählte ihnen folgende Geschichte. Ein reicher Mann hatte einen Verwalter, der ihn betrog. Als sein Herr davon erfuhr, ließ er ihn rufen und stellte ihn zur Rede. Was muss ich von dir hören? Leg die Abrechnung vor, du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Da sagte sich der Mann: Was soll ich machen, wenn mein Herr mir die Stelle wegnimmt? Für schwere Arbeiten bin ich zu schwach und zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun werde. Ich muss mir Freunde verschaffen, die mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich hier entlassen werde. So rief er nacheinander alle zu sich, die bei seinem Herrn Schulden hatten. Er fragte den ersten: Wie viel schuldest du meinem Herrn? 100 Fässer Olivenöl, war die Antwort. Hier ist dein Schuldschein, sagte der Verwalter, setz dich hin und schreib 50. Einen anderen fragte er: Wie steht es bei dir? Wie viel Schulden hast du? 100 Sack Weizen, war die Antwort. Hier ist dein Schuldschein, schreib 80. Jesus, der Herr, lobte den betrügerischen Verwalter wegen seines klugen Vorgehens. Denn in der Tat, die Menschen dieser Welt sind, wenn es ums Überleben geht, viel klüger als die Menschen des Lichts. Ich sage euch, forderte Jesus seine Jünger auf, nutzt das leidige Geld dazu, durch Wohltaten Freunde zu gewinnen. Wenn es mit euch und eurem Geld zu Ende geht, werden sie euch in der neuen Welt Gottes in ihre Wohnungen aufnehmen. Drei Punkte werde ich euch heute vorstellen, nämlich der erste wird sein, es sich etwas kosten lassen. Der zweite wird sein Freund sein und der dritte Evangelium und Nächstenliebe. es sich etwas kosten lassen. Wenn man diesen Text liest, denkt man, oha, das sieht kompliziert aus, weil wir haben einen ungerechten Verwalter, der von Jesus gelobt wird. Da ist einer, der ist so gierig, dass er seinen Chef betrügt. Und er wird erwischt und wird zu Recht rausgeworfen, weil er betrogen hat. Und dann hören wir, arbeiten kann ich nicht, betteln will ich nicht. Das sind uns die Liebsten, ne? Und ihm fällt was Geniales ein. Er betrügt seinen Chef einfach nochmal. So wirkt es zumindest, um sich Freunde zu machen. Denn wenn er keine Arbeit mehr hat, wenn er kein Geld mehr hat und nicht weiß, was er machen soll, dass andere ihm helfen. Nochmal betrügen und Jesus lobt das. Das klingt komisch. Und ich möchte noch einen draufsetzen. Ich sage, man muss sich auch mal etwas kosten lassen. Hier könnte man meinen, dass der Chef schon wieder die Zeche bezahlt. Aber der Mann ist eigentlich großzügig. Warum? Weil man muss verstehen, als Verwalter hatte er die Aufgabe, den Besitz seines Chefs zu verwalten. Und so hat er hier mit Oliven und Weizen Kredite vergeben. Heute würden wir Geld dafür vergeben als Kredit. Und wir lesen, streicht 100 durch und schreibt 50. Die anderen 50, die er jetzt nicht mehr bezahlen muss, das waren die Zinsen. Können wir uns heute nicht vorstellen, wenn wir über 4% Zinsen meckern, wie hoch das ist. 50%, 100%, 150% waren damals übliche Summen für Zinsen. Und je nachdem, bei welchem Kreditteil und in welchem Teil der Welt man ist, ist das heute auch noch so. Aber er verzichtet auf die Zinsen und damit verzichtet er auf seinen Lohn. Denn er konnte bestimmen, wie viel Zinsen genommen werden und damit konnte er auch bestimmen, wie viel Lohn er kriegt. Und dann hat er noch betrogen. Müsst ihr mal vorstellen, wie gierig er ist. Und jetzt erkennt er aber, ich brauche eine Zukunft. Und ich verzichte auf mein Gehalt jetzt. Ich verzichte jetzt auf mein Geld, damit ich mir Freunde mache. Er ist jetzt großzügig, weil er gierig war. Und ich glaube, dass nicht Gott sein Gott war, sondern Geld. Er hat alles dafür getan, um mehr Geld zu kriegen. Und mit der Zeit wurde Geld sein Gott. Es hat sein Leben bestimmt und er wurde gierig, hat betrogen. Und Geld ist ein unbarmherziger Gott. Es gibt nie, du hast nie genug. Und dieser Gott lässt ihn in der Not im Stich. Und Jesus lobt das, dass er großzügig ist, weil er sich abwendet von der Gier. Und er das Geld nicht mehr für sich haben will, sondern es benutzt, um sich Freunde zu machen. Das lobt er. Er ist bereit, zugunsten anderer zu verzichten, wo er vorher andere betrogen hat. Ein kluger Verwalter. Natürlich mit Kalkül. Also das muss man sagen. Ist jetzt nicht, ich will, dass es dir besser geht, sondern er möchte schon, dass es ihm besser geht. Mit Kalkül. Aber Jesus lädt uns ein, uns Freunde zu machen durch Großzügigkeit, durch Verzicht. Freundschaftlich etwas kosten zu lassen. Zu sagen, ich könnte jetzt mehr haben oder ich verzichte auf etwas, damit es anderen, die vielleicht in Not sind, besser geht. Oder einfach eine gute Geste. Sich etwas kosten lassen. Das ist das, was Jesus lobt. Und er ruft uns auf, dies zu tun, ohne Kalkül. Ohne Kalkül, ohne diesen Hintergedanken, sondern aus Nächstenliebe, aus Freundlichkeit großzügig sein. Ich finde, dabei hängt Jesus die Maßstäbe hoch. Freund sein ist das zweite Thema. Denn im Gleichnis geht es klar um Geld und das Geld uns bestimmen kann. Jesus, ein paar Verse weiter erzählt Jesus den Pharisäern, ihr könnt nicht Gott und dem Geld gleichzeitig dienen. Ihr müsst euch entscheiden, wer ist euer Gott? Und der Umgang mit Besitz oder Geld ist ein Gradmesser dafür in der Bibel, wie wir Gott nachfolgen. Ja, Jesus sagt ja auch, leiht ohne Sachen zurückzuverlangen, gebt ohne Sachen wieder kriegen zu wollen. Ja, das ist dieses Verständnis von wer ist denn Gott? Geld oder Gott? Und es ist auch die Erkenntnis zu verstehen, dass nicht der Besitz mehr wert ist als der Mensch. Ja, er verzichtet auf seinen Lohn, damit den Schuldnern die Schuld teilweise erlassen wird, damit die es leichter haben. Die Erkenntnis, es geht nicht darum, dass wir reich werden im Leben, sondern dass wir gut miteinander leben, dass der Mensch mehr wert ist als der Besitz. Und wenn wir in die Welt schauen, wackelt es da an manchen Ecken, wenn man so manche Leute reden hört. Und wie schön ist es, wenn wir solch einen Freund haben, wenn ein Freund zu uns kommt, bei dem wir Schulden haben und sagt, ich erlasse dir einen Teil, einen Großteil oder ich bezahle die Schuld für dich. Wie schön ist es, wenn du diese schlaflosen Nächte nicht mehr haben musst, weil die Schuldenlast drückt. Das ist doch toll, solch einen Freund da zu haben. Solch ein Freund ist Gold wert, nicht wegen des Geldes, sondern wegen der großartigen Freundschaft. Und wenn Leute mit uns teilen. Nur fangen Freundschaften selten so an. Ja, Freundschaften wachsen und dafür braucht es Zeit. Und Zeit ist nämlich der zweite große Gradmesser, an dem man merkt, wie die Nachfolge zu Gott ist. Wie setzt du deine Zeit ein? Und gerade in unserer heutigen viel beschäftigten Zeit ist ja die Frage, wie teilen wir unsere Zeit auf? Der Tag hat ja nicht mehr Stunden. Ja. Landwirte sagen, wenn der Tag nicht reicht, nehmen wir noch die Nacht dazu. Aber funktioniert nicht auf Dauer. Und wie schön muss es sein, wenn man einen großherzigen und großzügigen Freund hat, der sich Zeit für uns nimmt. Der zuhört, der da ist, mit dem man über alles reden kann. Und der dann noch ehrlich ist und uns offen und den Mut hat, uns in Frage zu stellen und uns nicht nur nach dem Mund redet. Wie schön ist es, solch einen Freund zu haben, der Zeit investiert. Ja, er könnte ja auch seine eigenen Sachen zu Hause zu Ende bringen oder seinen eigenen Hobbys nachgehen, Netflix gucken. Aber er setzt die Zeit vielleicht für uns ein, und stellt selber seine Sachen, seine Projekte, seine Anliegen, die Anliegen seiner Frau, hinten an. Lässt es sich Zeit kosten. Dass wer selber Hilfe bräuchte, zuerst zu uns kommt. Solch einen Freund, würde ich gerne haben. Und Jesus lädt uns ein, solch ein Freund zu sein. Aber natürlich möchte ich hier zwei Warnungen aussprechen. Für Freunde auf etwas zu verzichten, heißt nicht, sich aufzuopfern. Ja, denn die Ehefrau des Ersten hat natürlich recht. Der Mann soll zu Hause sein auch. Es geht ja nicht, dass du überall bist und anderen hilfst und du vernachlässigst die Familie. Dass deine Kinder dich nur morgens beim Frühstück und beim Abendbrot sehen. Auf Dauer geht das nicht gut und dann tragen andere, die Familie, die Kosten dafür, dass du großzügig bist bzw. dich aufopferst. Es geht darum, eine Balance zu finden. und nicht sich selbst oder ja, die anderen Verantwortung, die man hat als Vater, Ehemann oder auch als Kind, zu vernachlässigen. Und das Zweite ist Nächstenliebe. Es gibt einen Unterschied zwischen Nächstenliebe und sich ausnutzen lassen. Wenn eine Freundschaft so ist, dass immer nur wir geben, dann ist die einseitig und ist keine echte Freundschaft. Das ist eine vergiftete Freundschaft, die einen kaputt macht auf Dauer. Das geht auch nicht. Erkenne den Unterschied zwischen Nächstenliebe und ausgenutzt werden. Und dann zieh Grenzen. Das ist wichtig, sonst kommen wir schnell in ungesunde Fahrwasser. Und zwei letzte Gedanken zu dieser Bibelstelle. Nächstenliebe und Evangelium. Ich finde, Nächstenliebe ist so ein schwammiger Begriff. Was ist Nächstenliebe? Wie macht man das? Und dann gibt es einen schönen Satz, der uns dabei helfen soll. Was würde Jesus tun? Den muss man aber erst theologisch reflektieren. Also, was würde denn Jesus tun? Also, dann lädt er ein zum Grübeln als zum spontanen Handeln. Meine Frau ist da immer, ich denke immer, was? Ich sehe eine Situation, helfe ich jetzt oder nicht, was mache ich jetzt? Und meine Frau ist da viel spontaner und macht manchmal einfach. Und ich finde, dieser Satz, Freunde machen, ist viel spontaner für uns. Also für mich zumindest, ist im Alltag viel besser anzuwenden, weil wir alle vielleicht schon mal erlebt haben, eine Situation, wo wir uns erinnern, da war ein guter Freund. Der stand mir zur Seite, hat mir geholfen. Das haben wir schon mal erlebt. Oder wenn wir es nicht erlebt haben, haben wir Situationen, wo wir denken, jetzt wäre es schön, wenn jemand hilft. Also dieser Wunsch, da wäre ein guter Freund nötig gewesen, hilft uns dabei, selber vielleicht zu wissen, was man in der Situation tut, um Nächstenliebe weiterzugeben. Freunde machen als Einladung zur Nächstenliebe an dem Ort, wo wir sind, mit den Leuten, mit denen wir gerade zu tun haben, in der Gemeinde, auf der Arbeit, in der Familie, im Sportverein, im Jakobikeller. Vielleicht ist das spontan aus dem Bauch heraus ein Satz, der uns hilft, spontaner zu wissen, was Jesus von uns möchte. Und das ist Teil des Evangeliums. Jesus lädt uns ein, großzügig zu sein, Freunde zu machen, freundlich zu sein, für andere auf etwas verzichten und Freundschaft zu haben, die sich etwas kosten lässt. Als eine Kostprobe des Evangeliums. Wir gehen auf Ostern zu, wir sind in der Passionszeit. Jesus hat es sich etwas kosten lassen. Ja, und wir können im Kleinen erleben, wenn wir einen guten Freund haben oder ein guter Freund sind, was Jesus im Großen getan hat. Auf der freundschaftlichen Ebene erleben, was es heißt, dass Gott Mensch wurde und uns nahe kommt. Was es heißt, wenn Jesus sagt, niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. So, jetzt habe ich eine Hausnummer rausgeholt. Viel Glück, solche Freunde zu sein. Das ist natürlich viel zu groß. Und eine gute Freundschaft ist nicht zu vergleichen mit dem Kreuzestod von Jesus, der für uns so den Weg freigemacht hat, Freundschaft mit Gott zu schließen. Die Tragweite vom Kreuz ist natürlich viel, viel weiter als ein freundlich sein im Miteinander. Und trotzdem ist es ein kleiner Vorgeschmack von dem Evangelium. Es ist eine Kostprobe im Alltag von Gottes guter Freundlichkeit, wenn wir freundlich zu anderen sind. Und damit erwerben wir auch eher die Erlaubnis, einen guten Freund von Gott zu erzählen, als wenn wir Leute nicht kennen oder waren es immer mies, immer schlecht gelaunt und so du brummelig zu jemandem, ist natürlich anders, als wenn du freundlich zu jemandem warst und dann anfängst, über Gott zu reden. Wenn du dann den Glauben von jemand anders vorstellst, den du hast, den guten Gott, und das Gute hat der andere vielleicht bei dir schon erlebt. Es ist viel einfacher, von der Liebe Gottes zu erzählen, wenn man selber dem anderen liebevoll begegnet ist. Und vielleicht ist es wie in dem Gleichnis, was Jesus erzählt, dass ein guter Freund zu einer Gebetserhörung wird. Denn vielleicht haben die Schuldner gesessen und gebetet, Herr, wie soll ich das bezahlen? Und dann kommt der Verwalter und sagt, schreib die Hälfte. Vielleicht sitzen Leute und wissen nicht, wie sie Sachen erledigen sollen. Und dann kommst du und sagst, ich habe Zeit. Vielleicht werden wir zu einer Gebetserhörung für andere, wenn wir uns Freunde machen, wenn wir großzügig sind, es uns etwas kosten lassen, ob Besitz oder Material oder Zeit, wenn wir da sind. Welcher der drei Freunde von der Anfangsgeschichte willst du sein oder wollt ihr sein? Oder eine Mischung aus allem? Wenn man all das hört, sei doch guter Freund, sei großzügig, lass dich was kosten, dann klingt das groß, vielleicht zu groß, Überforderung manchmal an mancher Stelle. Ich habe auch meine eigenen Sachen. Wie kann ich all diese Erwartungen erfüllen, die Gott an mich legt? Da kann ich sagen, wir wenden uns einfach an unseren guten Freund Jesus, der es gut mit uns meint. Und der uns dabei helfen will, ein guter Freund zu sein. Stück für Stück, im Üben, im Kleinen, nicht im Riesengroßen. So fangen wir nicht an. Wir fangen im Kleinen an. Mit Jesus an unserer Seite. Und wir werden erleben, dass wir auch falsche Entscheidungen treffen. Und trotzdem ist Gott an unserer Seite und zeigt uns seine Liebe. Und er ermutigt uns auch, Grenzen zu ziehen, Grenzen zu sehen. Und wir müssen nicht alles können und wir müssen nicht mit jedem klarkommen. Und trotzdem, wenn wir mit Gott gehen und gute Freunde für andere sein wollen, kann es passieren, dass wir eine unerwartete Gebetserhörung werden und Gott im Leben Dinge wirkt, die wir gar nicht erwartet hätten. Ich möchte uns Mut machen, freundlich zu anderen zu sein, Freunde zu sein, die sich etwas kosten lassen und mit Gott zu rechnen. Und das wird wild und es wird spannend, es wird voll von Gott. Und wir dürfen ja, gespannt sein, wie wir Gott in unserem Leben vielleicht erleben, als eine Kostprobe der Freundlichkeit Gottes. Dazu lädt uns Jesus ein. Lasst uns mit Gottes Hilfe so jemand sein. Amen.